Und dieses in die Hand nehmen und begreifen, deswegen sagen wir es auf Deutsch ja auch, und damit arbeiten, ist eine wichtige Tätigkeit.
Der Typo Manifest Podcast, der Kommunikationsdesign-Podcast rund um das Thema Schrift. In diesem erforschen wir, zusammen mit unseren Gästen, verschiedene Thesen und Perspektiven in der typografischen Welt.
Gott grüßt die Kunst und damit herzlich willkommen zum Typo Manifest Podcast. In diesem werden wir verschiedene Gestaltende rund um die Themen Typografie hören. Ich bin Sebastian Moog und heute geht es um die These Schrift ist Kultur. Dazu spreche ich heute in der Werkstatt DP98A in Berlin mit einem deutschen Gestalter, Typografen, Schriftgestalter und Autor. Die von ihm entwickelte Schriften FF Meta und ITC Officina werden als neue, moderne Schriftenklassiker angesehen. Hallo Erik Spiekermann, schön, dass du hier bist. Wie geht es dir?
Mir geht's gut, ich bin ja hier zu Hause.
Perfekt. Ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht. Aha. Und zwar zuerst Sätze, die du gerne ergänzen kannst. Mhm. Und zwar, Typografie war früher?
Ein Handwerk.
Und ist heute?
Ein vergessenes Handwerk.
Ohne Schrift hätte ich niemals?
Einen Beruf ausüben können.
Und welches Buch hat dich zuletzt begeistert?
Zuletzt hat mich eine Reihe begeistert, die wir für einen Verlag gestaltet haben. Die Reihe der romantischer Literatur, die ich noch aus der Schule kannte. Aber da sind ganz viele Geschichten dabei, die ich nicht mehr kannte. Und das ist eine neue Reihe, die wir gestaltet und produziert haben für den Verlag, der bei uns Untermieter ist. Und ich habe dabei wieder ganz viele alte Sachen wiedergefunden, die ich seit der Schulzeit nicht mehr gelesen hatte, und Neues. Und das war einfach, das ist das Privileg, wenn man Bücher gestaltet, dass man sie vorher lesen muss. Also sollte man, ich lese sie immer vorher. Mhm. Und lerne auf die Art eben Sachen kennen, die ich vergessen hatte, nie gesehen habe. Und in diesem Fall waren es eben diese drei Bände über die handliche Bibliothek der Romantik. Und das werden insgesamt 15 Bände und die ersten drei sind fertig seit ein paar Tagen. Und ich habe mich da zwischendurch beim Setzen festgelesen, was hervorkommt. Also
ja.
Man setzt und liest gleichzeitig oder muss vorher lesen. Und ich habe beides gemacht, sowohl vorher gelesen als auch während drin gelesen. Es hat dann unglaublich Spaß gemacht. Mhm.
Was bedeutet Schrift für dich?
Für alle, sichtbare Sprache.
Super, gut. Ich habe so ein bisschen geguckt für die P98A, was sich da so antreibt, und ich habe ein Leitziel gefunden, und zwar Erhalt durch Produktion.
Ja, das ist unser Motto.
Wie kam es dazu?
Ich habe ja schon mal eine Druckerei gehabt früher und habe das ja auch ein bisschen gelernt. Und seit ich mich wieder dafür, es gibt zwei Gründe, warum ich mich dafür interessiere. Der eine ist, dass ich es eben schon mal hatte und eigentlich immer als Drucker und Setzer arbeiten wollte, dann ist mir das Zeug abgebrannt vor 40 Jahren und hat dann die ganze Zeit brach gelegen. Und jetzt kamen beide zusammen. Also einmal der nicht zu Ende gedachte Lebensplan, den ich dann wieder aufgenommen habe, nachdem ich offiziell aus dem Designgeschäft ausgestiegen bin vor 5-6 Jahren. Und das Zweite ist, dass gleichzeitig sich sowieso diese ganze Letterpress-Buchdruck-Hansa-Szene wieder entwickelt hat aus dem Hauptgrund daraus, dass alles, was wir heute als Gestalter machen, nicht anzufassen ist. Also wir arbeiten nur noch auf Bildschirmen virtuell und es ist irgendwie, es ist toll, man hat unglaubliche Möglichkeiten, aber es ist immer gleich weg, wenn man es gemacht hat. Also man hat, selbst wenn man Bücher gestaltet, irgendwie ist die ganze Arbeit sehr unsexy geworden. Und dieses in die Hand nehmen und begreifen, deswegen sagen wir es auf Deutsch ja auch, und damit arbeiten, ist eine wichtige Tätigkeit, die gerade, wenn man Gestalter ist, auch nochmal zeigt, wo der Beruf herkommt, woher alles kommt, dass eben der Raum zwischen den Zeilen, zwischen den Wörtern ja auch zu füllen ist, was wir hier eben mit Blei oder Metall machen. Und da habe ich mich ein bisschen umgeguckt und es gibt da eine ganze Menge Museen und Einrichtungen, wie ich gerade höre, in Hannover ja auch eins. Und in den meisten ist dann um die Geräte rum, um die Schriftgassen, um die Druckmaschinen, um die Setzanlagen so eine rote Kordel und nicht berühren. Das heißt, man kann es angucken, aber man weiß nicht, wie es geht. Man muss es ja probieren. Das ist ja, als wenn man Brot in Schaufeln legt, aber davon nicht abbeißen darf. Das ist ja völlig blödsinnig. Und deswegen habe ich die Geräte, die ich dann gesammelt habe im Laufe der Zeit oder immer noch sammeln oder ansammeln. Ich sammle ja nicht im Sinne von sammeln, um auszustellen, sondern um damit zu arbeiten. Und wir können damit eben nur arbeiten, wenn wir echte Sachen produzieren. Dann weiß man, wie es früher war. Wir werden sicherlich hier keine großen Auflagen Bücher mehr drucken und schon gar keine Zeitungen. Aber wir müssen die Produktionsgegenstände, die Schrift, die Maschinen und alles benutzen, um sie zu verstehen. Und auch zu erhalten. Denn wenn ich damit eventuell sogar ein bisschen Geld verdiene, was wir hier zum Beispiel mit einigen Buchdruckbüchern ja auch tun, dann werden sie erhalten. Und das Wichtigste dabei ist, dass die Fähigkeiten erhalten werden. Also es kann ja keiner, es lernt ja keiner mehr Buchdrucker, es lernt auch keiner mehr Schriftsetzer. Und es gibt die letzte Generation von Schriftsetzern, die ist jetzt schon um die 50. Das waren die, die in der DDR noch gelernt haben bis Ende der 80er Jahre, im Westen ja schon lange nicht mehr. Also die müssen wir pflegen, weil damit die ja Wissen weitergeben. Das Gleiche gilt mit Buchdruckern, die es schon viel länger nicht mehr gibt. Aber es gibt auch noch Leute, die drucken können und dafür ein Händchen haben. Buchbinder ist ähnlich, was eigentlich fast alles ausstirbt. Und im Kleinen hier sehen wir zu, dass wir Leute finden, die diese Fähigkeiten haben, die sie auch gerne weitergeben. An junge Leute wie dich zum Beispiel. Und wie gesagt, das kann man nur am besten, wenn man damit echt arbeitet, nicht irgendwelche fiktiven Unikate macht, sondern auch mal eine Auflage und auch vielleicht mal einen Tag am Tegel steht und sich ein bisschen langweilt, weil es halt dann auch in Routine ausartet. Aber wenn man die Routine hat, dann lernt man es auch. Ich das war eine lange Antwort, entschuldige, aber es ist ein großes Thema.
Alles super. Ich habe hier eine Frage mitgebracht, und zwar, wie beeinflusst dich die Materialität im Gestaltungsprozess?
Naja, also einmal natürlich grundsätzlich das, was man anfasst, begreift man mehr. Es entstehen Sachen aus dem Anfassen, aus dem Rummachen. Die entstehen immer deswegen, weil es viel weniger Möglichkeiten gibt. Wenn ich also hier aus Blei oder aus Holz was setze, und dann habe ich natürlich nicht 100.000 Schriften. Und ich habe auch nicht in allen Größen. Ich habe dann vielleicht zwei Schriften und die habe ich vielleicht nur in einer Größe. Und es kann auch vorkommen bei großen Schriften, dass eben dann nicht genügend Buchstaben da sind. Dann muss ich den Text ändern. Wir haben ja hier ein Plakat mal gemacht, mit dem wir sogar, das haben wir glaube ich schon 5-mal nachgedruckt. Better done than perfect. Wenn man das zu Ende zählt, dann werden da, im Better sind 2 E's, im Done am Ende auch 1, perfect auch 2. Es sind also 5 E's. Ich habe das Ding angefangen zu setzen in einer sehr großen Holzschrift oder Plakaturschrift und habe beim Setzen festgestellt, ich habe nur 4 E's.
Ja,
und dann haben wir das eine E einfach rausgelassen. Es steht also, das Wort perfekt hat dann nur ein E. Also, und das ist natürlich ein Witz. Aber es war kein Witz, es war nicht geplant. Das war einfach, weil die 4 E's nur da waren. Und sowas passiert natürlich nicht, wenn ich auf meinem Bildschirm mit Adobe Cloud 150.000 Schriften habe und 16,7 Millionen Farben. Ich habe sogar eher das Problem, dass es zu viel ist. Und ich mache es mir im Grunde genommen einfach, wenn ich sage, ich habe halt nur diese paar Dinger. Die meisten Gescheite haben ja sowieso ein relativ reduziertes Repertoire, weil sie sich gar nicht damit auseinandersetzen wollen. Aber hier ist es zwangsläufig so. Dazu kommt dann auch, wenn ich mit dem Material arbeite, will ich ja auch schnell fertig sein. Ich versuche also Layouts zu bauen, Seiten zu bauen, die relativ einfach sind, mit großen Abständen oder eindeutigen Abständen, nicht so Kleinkram hier links und da rechts und da auf Mitte, das dauert einfach zu lange. Am Computer geht das ruckzuck. Und diese, auf der einen Seite ist es die Faulheit, aber auch der Termin, ich muss halt abends fertig sein und dann vorher noch aufräumen, bevor ich nach Hause gehe. Die Abwesenheit von zu viel Material bringt Ergebnisse, die dann in sich aber schlüssig sind, so wie eben auch, ich komme immer wieder zum Essen zurück, normales Schwarzbrot ja nicht viel drin hat. Da ist, weiß nicht, immer ein bisschen Weizen, ein bisschen Roggen, Hefe, Wasser und Butter, Zucker, Eier. Also es ist ja nicht viel, es sind 4, 5 Gegenstände. Und wenn man damit richtig umgeht und den richtigen Ofen, dann schmeckt es auch immer. Wenn man aber anfängt, da jetzt 1050 Sachen reinzumachen, dann kriegt man nachher so Schnickschnack. Das ist zwar ganz schön zum Nachtisch, aber nicht zum Essen. Also ich stelle hier sozusagen visuelle Nahrung her, die herzhaft ist und die auch ehrlich ist und nicht irgendwelche Konditoreien, von denen einem eher schlecht wird, weil sie überzuckert sind. Weit hergeholt, der Vergleich, ich weiß aber.
Ich habe dir eine These mitgebracht aus dem Manifest, was ich gerade in meiner Bachelorarbeit bearbeite. Und
Ludlow?
Die These heißt auf jeden Fall, Schrift ist
das,
Kultur.
Ist das Ludlow-Gesetz oder? Ach, nee, ist Lino.
Ja. Genau, Linotype.
Wir haben eine Ludlow nebenan, falls du mal sehen willst. Okay. Was steht da? Schrift ist?
Kultur.
Ja, zwangsläufig.
Was denkst du darüber?
Ja, stimmt.
Stimmt.
Weil ohne Schrift gibt es keine Kultur. Also wenn wir von Kultur reden, reden wir ja von Gegenständen für den geistigen Gebrauch, also Gedanken, genau. Thesen, Überlegungen, ja. Die wir nur weitergeben, wenn wir sie verschriftlichen können. Von Handschreiben kann man auch, aber wir wissen ja, dass die Reformation hätte nicht stattgefunden, wenn es Gutenberg nicht gegeben hätte, 100 Jahre vor Luther. Dann hätte der mit seinen 95 Thesen in Wittenberg, hätte der alt werden können, hätte keinen interessiert, wenn sie handgeschrieben wären. Aber so waren die innerhalb von 2 Wochen, waren ihm reich, verbreitet. Und das war damals nicht einfach mit Pferdekarren und Ochsen. Trotzdem hat es der Papst nach ein paar Wochen mitgekriegt. Und daraufhin ging die Reformation erst richtig los. Also das ist jetzt eine Art von Kultur, aber alles Wissen, was wir Menschen haben, wäre ja, wenn wir das nur mündlich weitergeben würden, wäre es erstens mal schwierig und zweitens mal auch unscharf, weil es verändert sich ja bei jedem Erzählen, was schön ist, ja, aber was dem Wissen nicht dient. Und wenn man ein Wissen schriftlich festhält, dann ist es festgehalten und dann kann man sich daran abarbeiten, kann dagegen sein, dafür sein, man kann es überprüfen. Es ist einfach, wie wir so schön bei Faust schon sagen, wenn es schwarz auf weiß ist, kann man es getrost nach Hause tragen.
Ich bin jüngstes Mitglied im Buchdruckmuseum bei uns in Hannover und habe dir die Frage da ein bisschen mitgebracht, warum sollten wir diese Kultur bewahren des Buchdrucks?
Also erstens mal ist das in Deutschland erfunden worden. Also Gutenberg hat als erster, nicht als erster gedruckt, auch nicht als erster mit beweglichen Buchstaben, aber als erster mit beweglichen Buchstaben gedruckt, die man nachgießen konnte, die es also theoretisch in unendlichen Mengen gab, konnte damit eben ganze Bücher drucken und nicht nur einzelne Seiten. Und die Revolution, die davon ausgegangen ist, das kennen wir natürlich alles. Also wir sind sozusagen unserem Erbe schuldig, dass wir das erhalten. Denn hier hat man es erfunden, hier hat man es zu einer Blüte gebracht. Die deutschen Druckmaschinenhersteller sind auch immer noch Marktführer, obwohl es nur noch weniger gibt. Und früher waren es auch mal die deutschen Schrifthersteller, die Satzmaschinenhersteller waren immer weltführend, einfach weil es diese Riesentradition gab, auch deswegen auch von Schriftgestaltern. Und das ist einmal eine Sache, die hier als Industrieland ja nicht ganz unwichtig ist, dass man solche industriellen Fähigkeiten, handwerkliche Fähigkeiten erhält. Und das ist jetzt hat jetzt nichts mit Nationalismus zu tun, sondern wir haben hier eine große Geschichte. Wir haben auch die Museen, wir haben auch die Fertigkeiten, wir haben die Überlieferungen und wir hatten die Gewerbeordnung, wir hatten die Handwerksordnung. Also eigentlich wissen wir, wie das alles geht. Und es wäre eine Schande, das zu vernachlässigen, denn woanders kommt es nicht her. Also ich finde, wir haben diese Pflicht, zumindest in Deutschland, diese Geschichte hochzuhalten und das Handwerk zu erhalten, weil damit eben auch die geistigen Fähigkeiten einhergehen. Denn wenn man sich mit Schrift beschäftigt, da muss man halt lesen. Und wenn man lesen kann, dann schafft man Wissen. Deswegen waren die Setzer ja auch immer so ein bisschen der gehobenste aller Stände, haben sie zumindest von sich behauptet, weil sie eben das, was sie gemacht haben, auch gelesen haben. Und die konnten alle Sprachen und konnten Lateinisch jetzt und Griechisch und sonst was. Also das ist schon eine Überlieferung, die es sich, finde ich, lohnt beizubehalten.
Sollte es Teil in der Ausbildung sein? Also in einem Designstudium etc.?
Ja, ironischerweise fängt es ja gerade wieder an. Ich weiß ja noch, also in den so späten 90er, in Deutschland war es ein bisschen später 90er Jahre, im Ausland war es ein bisschen in England und Amerika, wo ich viel gearbeitet habe, war es etwas früher. In dieser großen Euphorie des Desktop-Publishing, alles mit dem Computer, hat man unglaublich viele von diesen alten Bleisachen weggeschmissen. Buchdruck, weil es auch schwer ist und kaum zu bewegen ist. Man braucht den Platz für die Computer und sonst was, auch das Geld. Und damit hieß aber auch, dass dann Leute, die damit gearbeitet haben, waren dann auch weg. Und plötzlich dann 20 Jahre später, also vielleicht vor 10 Jahren, fing es an, dass man überlegt hat, wir sind, das habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt, nur mit Wischen und Glasscheiben beschäftigt und wir begreifen nicht mehr, was wir da eigentlich machen. Wir haben kein Verhältnis mehr zu der Dreidimensionalität, zum richtigen Leben. Und dann jetzt fangen die Schulen alle wieder an, sich auch unter anderem bei mir hier Maschinen auszuleihen und Schrift, weil sie gemerkt haben, das hat nichts mit Nostalgie zu tun, dass dieses Herstellen von diesen dreidimensionalen Gegenständen, die man dann druckt, also erstmal ist ja eine Satzform ist ja ein dreidimensionaler Gegenstand. Auch wenn man ihn nicht druckt, kann man ihn ja anfassen und lesen, auch wenn es seitenverkehrt ist. Die haben gemerkt, dass das zum Verständnis des Rhythmuses einer Seite, der Elemente, die man braucht, dass eben auch, wie gesagt, der nicht druckende Raum angefasst wird, das ist ja nicht weiß, das ist ja Metall oder Holz oder irgendwas. Und hat auch, mit Nostalgie nichts zu tun, sondern wirklich mit dem Begreifen von Rhythmus und Seitenaufbau und Zeilenfall und diesen ganzen handwerklichen Geschichten. Und deswegen gibt es gerade eine Riesenreise von gerade auch deutschen Hochschulen, entweder das, was sie an Setzereien noch haben, zu erhalten oder sogar, das sehe ich hier in Berlin von den vielen privaten Hochschulen, überhaupt damit wieder anzufangen, weil es die Studenten auch haben wollen. Weil die sagen, Mensch, wir wollen wieder Letterpress machen. Und das ist natürlich eine tolle Bewegung. Es gibt nur leider nicht mehr viel Zeugs.
Herr Forstmann, den ich gestern getroffen habe, gab mir den Rat mit, mich mit dem historischen Hintergrund meines Fachs sehr stark zu beschäftigen. Wie siehst du das?
Naja, genau deswegen, weil es ist ja, es hat sich ja, wenn wir jetzt von Gutenberg zurück sind fast 600 Jahre, also 550, also sagen wir mal 500 Jahre, hat sich die, die Druckkunst und damit die Typografie. Und das ist ja alles miteinander verbunden. Die Fortschritte in der Schriftgestaltung kamen auch immer von technischen Fortschritten. Also im Kupfer konnte man feinere Schriften schneiden als im Blei. Und heute mit dem Computer kann man noch feinere Sachen machen. Es ist alles miteinander verbunden. Und wenn man sich der Geschichte zuwendet, dann findet man raus, warum es so geworden ist, wie es geworden ist. Es waren ja nicht irgendwie, dass einer aufgewacht ist und hat gesagt, jetzt mache ich mal einen Kupferstich. Also, sondern das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Und als es Lithografie gab, konnte man mit dem Pinsel Schriften machen. Da sah die Schrift natürlich anders aus, als wenn sie Bodoni in hartes Metall gravieren musste. Und wenn man das sich damit beschäftigt, dann versteht man das. Und dann versteht man das auch heute noch genauso auf dem Computer. Es Sachzwänge gibt. Wir wissen es ja noch. Also ich weiß es noch, dass vor 20 Jahren war das noch alles Pixel, die man grob sehen konnte. So wie heute auf so einer Uhr, auf so einem schlechten genau. Display oder am Flughafen oder sowas. Ja. Also die Technik hat das immer viel mehr beeinflusst, als wir dachten. Und die Geschichte der Typografie ist auch die Geschichte der Kultur. Also wie viel haben wir gedruckt, was haben wir gedruckt, was wurde verboten, wo wird heute noch was verboten? Wie haben sich Leute beholfen, wenn es verboten war? Irgendwie heimlich im Keller, ob das bei den Nazis war oder während der Russischen Revolution oder sonst wo. Diese Kellerdruckereien, die illegalen Geschichten, wie haben die mit ihren primitiven Mitteln im Bauhaus zum Beispiel Typografie gemacht? Je mehr man darüber lernt, desto mehr lernt man darüber, warum Sachen so aussehen, wie sie aussehen. Mhm.
Mit deinem Unternehmen Fontshop bist du in die digitale Schriftkultur eingestiegen. Wie war das damals für dich?
Naja, das war ja eher eine, das hat sich so ergeben, weil ich ziemlich viel in den Staaten unterwegs war, Ende der 80er Jahre. Mhm. Und das hat in Deutschland ein bisschen später angefangen. Ich hatte schon sehr früh einen Macintosh und meine Kollegen hier immer, Spiekermann, du hast immer die tollen Schriften. Es gab ja relativ wenig damals, ein paar hundert vielleicht. Die habe ich auf großen Disketten noch mitgeschleppt. Und das war noch vor CD-ROM sogar. Und kannst du mir nicht auch mal? Und dann habe ich da was mitgebracht. Irgendwann war es dann leid, den Leuten über Disketten ins Land zu schmuggeln. Und habe gesagt, naja, dann machen wir doch ein Geschäft draus. Und weil ich die Schriftsteller alle kannte, die es damals gab, das waren ja nur 4 oder 5, habe ich gesagt, Leute, wir machen hier so einen Betrieb auf. Wir hatten damals, Metadesign war ein Laden in Schöneberg. Und wir haben den Keller als Lager genommen. Ich habe mir damals von 4 oder 5 Herstellern von jeder Schrift 2 Stück kommen lassen. Eine für PC, eine für Mac. Haben die in den Keller gelegt und haben am nächsten Morgen Anzeigen geschaltet in so 2, 3 Blättern, so wie Page und sowas, so Desktop-Publishing, was da gab. Und sagt, Leute, ihr könnt jetzt die Schriften haben und schreibt uns, damals war ja noch alles geschrieben, und dann schicken wir euch morgens die Disketten. So hat das angefangen. Also es gab keine feste Person dafür, das war nebenher, und dann ist es natürlich, es ist gewachsen, weil die Szene gewachsen ist, und dann aus dem Verschicken von Disketten wurde das Verschicken von CD-ROMs, wurde das Versenden von Daten, so wie es heute ist, und auch das Bestellen online. Damals hat man noch in einem Katalog rumgeguckt und hat bei uns angerufen und gesagt, wir hätten gerne Schriftnummer sowieso. Was kostet die denn? Das war auch relativ teuer. Da haben wir eine Diskette gekriegt. Die war auch immerhin am nächsten Morgen schon da.
Genau, also passend dazu habe ich dir auch von der Hahn-Druckerei aus Hannover ein Schriftenbuch mitgebracht.
Ja, sowas hatte man auch. Schönes
von Signal. Früher. Mhm. Mal so ein bisschen. Was ich halt auch sehr spannend und interessant finde, weil es gab wirklich nur diese Schriften, die es dann auch in der Druckerei gab. Ja, ja. Und da musste ich mich fragen oder überlegen, welche ich denn gerne hätte.
So ist es.
Und alles andere würde dann komplett wegfallen.
Ja, die haben auch alles bei Bertolt gekauft, wie ich ja sehe.
Genau, ja.
Daran sieht man es immer. Ah, Mono gab es auch. Die hatten sogar eine Monotype. Schön. Ja, bei uns war es ja ähnlich. Wir haben ja auch der erste Katalog von Fontshop. Wann war der? 89 oder 90 war so auch so ein schmales Heft, so ein 10x29. Und da waren, ich glaube, damals vielleicht 400-500 Schriften drin, wenn es hochkommt, vielleicht sogar noch weniger. Das klingt jetzt heute wenig. Andererseits, wenn man überlegt, dass zum Beispiel Bertolt oder Linotype, die als Fotosatzhersteller, hatten auch, zur besten Zeit hatte Bertolt 800 Schriften. Und das war unglaublich viel für damalige Zeiten. So eine Druckerei hatte vielleicht.
Die waren auch sehr wertvoll.
Vielleicht, ne? 40 oder 50, allerdings mussten die ja jeden Grad extra haben. Nicht? Während beim Fotosatz konnte man bei Bertolt von 6 bis 20 Punkt setzen oder später von 6 bis 36 Punkt setzen mit einem Original, was immerhin damals 800 Mark kostet. Und 800 Mark war ein Monatslohn. Das war ein schweinemäßiges Geld, und so eine Diatonikanlage war so 120.000 Mark. Da konnte man damals 6 Golfs für kaufen oder 7 oder sowas. Also das hat so unglaublich viel Geld gekostet. Heute dafür für so ein Font irgendwie, weiß nicht, zwischen 10 und 20 Euro zu bezahlen, ist ein Witz. Es ist immer für Studenten immer noch viel Geld, aber für uns ist es lächerlich. Es hat sich natürlich dadurch auch ein bisschen entwertet. Also man geht damit auch nicht mehr so sorgfältig um, weil
Ja, das habe ich natürlich auch schon festgestellt.
Morgen gibt es den nächsten. Ne? Und ja. Kann auch nicht kaputt gehen, es sind ja nur Daten.
Ja, das stimmt.
Und alle Studenten haben sowieso alle Schriften, weil alle klauen wie die Raben und tauschen. Mir haben meine Studenten immer meine Schriften angeboten. Ich sage, nee, die habe ich schon, die habe ich selber gemacht. Wenn du mal, ich hätte ja, ich sage, ich weiß nicht, ich will es gar nicht wissen.
Die ist gut, ne?
Ich will es gar nicht wissen.
Ja. Was würdest du einem jungen Gestalter Typografen mitgeben?
Boah. Mitgeben. Ein Typometer. Nein, also als was ich allen Leuten mitgebe, natürlich neugierig sein und lernen. Du hast es ja gerade schon angedeutet. Es ist alles schon mal gemacht worden und je mehr man weiß, wer wann was wie gemacht hat, auch in alten Büchern rumschnüffeln, entdeckt man plötzlich das, was wir heute als toll und neu sehen, auch schon mal da war, weil die Problemstellung immer die gleiche ist. Man muss immer eine Botschaft an einen Mann oder eine Frau bringen. Das ist medienspezifisch, das ist eben in einer Anzeige anders als auf einem Plakat, als in einer kleinen Broschüre, wenn man sowas Langweiliges macht wie ich, wie Formulare und Fahrpläne und sowas. Das ist ein anderes Thema, als wenn man eben große Werbeflächen oder Anzeigen, Doppelseiten in Zeitungen macht. Aber wichtig ist, dass sich gute zukünftige Typografen mit Sprache beschäftigen, also wissen, was Sprache ist, also auch mit Sprache umgehen können, weil wir müssen sie ja visualisieren. Und das allgemeine Rezept ist immer für alles, also so viel lernen, wie es geht, also so viel gucken, wie es geht, so viel Bücher lesen, wie es geht, so viel sich von den alten Kram angucken, wie es geht. Und wenn man dann soweit ist und richtig, also gestalterisch arbeitet, dann ist es wahnsinnig wichtig, dass man auch Sachen ausprobiert und auch was falsch macht. Also ich finde es auch sehr schlimm, wenn ich hier so 23-Jährige sehe, die schon 3 Lieblingsschriften haben. Ich habe auch 3 Lieblingsschriften oder auch 30, aber wenn die dann schon sagen, nee, ich nehme nur, egal was gerade in Mode ist, wenn du fragst, warum nimmst du denn die Schrift? Ja, weil finde ich so gut. Das reicht mir nicht. Also lernen, ausprobieren und auch handwerklich arbeiten finde ich schon wichtig. Aber das geht ja für jeden Beruf. Das würde ich einem Schuhmacher genauso empfehlen wie einem Bäcker. Das ist nicht in unserem Beruf nicht spezifisch. Nur da dieser Beruf eben mit geistiger Tätigkeit zu tun hat, ist es halt anstrengend. Man muss halt von morgens bis abends lesen. Und man guckt ja meine Bücher hier an, und ich habe zu Hause nochmal 6.000, was nur typografische Bücher. Die habe ich nicht alle gelesen, auch nicht auswendig gelernt, aber dafür, dass sie da sind, entdeckt man immer mal wieder was. Und wenn jemand anders herkommt, der im Bücherschrank wühlt, der findet immer wieder Sachen, die ich noch selber nicht gesehen habe. Also zum Beispiel zu so einem Museum gehören oder in eine Bücherei zu gehen, einfach rumzukramen. Man findet so unglaublich viel Zeug.
Wir haben auch eine eigene Schriftenbibliothek bei uns mit verschiedenen Sachen. Und ich habe halt festgestellt, also seitdem ich 12 bin, bin ich autodidaktisch immer unterwegs und Bücher, da kann man so viel Wissen rausziehen.
Eben.
Und gerade gestern bei Herrn Forstmann war es halt super, dass ich auch nochmal verschiedene Bücher gesehen habe. Und ich habe mittlerweile ein Buch gefunden, was ich sehr spannend und interessant finde. Und zwar von Eugen Nerninger, das Buchstabenbuch.
Ah, ja,
das habe ich mir jetzt im Antiquariat nochmal in der ersten Auflage geholt.
Gibt's das noch?
Genau, das gibt es noch.
Glück gehabt.
Für 19 Euro zum Glück nur. Genau. Ich habe einmal die Kernaussage meines Manifests mitgebracht. Mhm. Die würde ich dir gerne einmal vorlesen und fragen, was du dazu denkst. Das typografische Manifest ist eine Aufforderung an alle, die zweidimensionale Fläche am Monitor zu verlassen, um wieder Schrift im Raum zu erfahren.
Ja, ich finde, das Wort Raum ist ein bisschen problematisch, weil damit meint man eventuell, ich habe da gerade von oben den Namen Andreas Übele gesehen, damit meint, also er meint damit im Raum, also dass er so eben an Wände und Leitsysteme in Räumen macht.
Ja,
was du meinst mit Raum. Das Wort Raum ist aber normal, also bei uns dummerweise schon weg für Leitsysteme.
Ja,
okay. Ich weiß, du meinst physisch, haptisch, mit den Händen, in echt sozusagen. Ich würde da gucken, ob es eine andere, bessere Formulierung als im Raum gibt. Mhm. Weil das ist, im Raum heißt es am Ende auch nur anwenden. Du meinst aber mit anfassen.
Also genau, physisch, haptisch,
da würde ich mir noch ein anderes Wort überlegen, ob man das besser formulieren kann. Ich weiß genau, was du meinst. Du hast auch recht natürlich, unterschreibe ich das sofort. Also wichtig ist eben von dem zweiten Mal. Das Ironische ist ja, dass Leute meinen, man könnte am Bildschirm dreidimensional arbeiten, aber der Bildschirm ist immer flach. Mhm. Man kann zwar Perspektive vortäuschen, wie im Foto, aber es ist flach. Das kann man keiner erzählen, dass der Bildschirm dreidimensional ist. Geht ja gar nicht, man kann ja nicht reingreifen. Und wer es mal gemacht hat, deswegen Leute, die hier zu Workshops kommen, die auch dann teilweise schon seit 10, 20 Jahren im Beruf sind, auch gute Frontend-Coder sind und sonst was, die sind immer von Socken her. Also plötzlich begreifen, Mensch, daher kommt das. Ich weiß jetzt, das erste Mal waren ein paar Amis hier vor vielen Jahren schon, die haben dann hier, ich habe ihnen irgendwie gezeigt, wie man mit den Eisenstegen arbeitet und dass es möglichst einfach ist, mit möglichst großen Elementen zu arbeiten, dass die in Cicero gemessen werden oder in Pica im Englischen. sogar in Konkordanz, also viel zieht sowas in Konkordanz und so weiter. Genau. Und die haben gesagt, wow, that's a grid. Also das ist ein Raster. Sag, ja, das gab es schon lange, bevor ihr geboren war. Das gab es schon vor 500 Jahren. Natürlich ist das ein Grid. Denn je einfacher der Raster ist, desto einfacher ist die Arbeit, desto schneller geht es auch. Ich arbeite doch nicht mit 150 verschiedenen Maßen, da wäre ich doch bescheuert. Ja. Und da ist ja aufgefallen, dass gerade jetzt diese Disziplin, die man auch bei Webseiten braucht, dass ich eben nicht 7 Punkt und 9 Punkt und 13 und 17 Punkt miteinander mische. Das ist bescheuert, sieht scheiße aus, ist unordentlich, kann kein Mensch verstehen. Diese Disziplin lässt sich hier im Metall viel leichter nachbilden, weil es schneller geht. Ich mache doch nicht 12 Punkte und 15 Punkte, da kriege ich dann keinen gemeinsamen Nenner. Doch, der ist dann 3, der ist aber bescheuert. Also ich arbeite immer mit gemeinsamen Nenner und der ist möglichst groß. Was da jeder Maurer sagt, mit Kieselsteinmauern ist ziemlich umständlich, mit Backsteinmauern ist einfach. Sind alle gleich groß, man kann sie gut versetzen und kann auch mal einen halben nehmen. Also ja. Man lernt daraus einfach, dass aus der physischen Welt, wie ihr einen Teig rummacht oder eine Sohle anklebt oder einen Nagel an die Wand schlaubt, dass das Material sich einen großen Teil selber gestaltet, zum erheblichen Teil. Und wenn man davon leben muss, besonders noch, dann, ich habe ja lange genug davon gelebt, dann muss ich ja, wenn ich für einen Briefbogen 5 Stunden zubringe, kriege ich 100 Mark. Wenn ich damit eine Stunde zubringe, kriege ich auch 100 Mark. Stundenlohn, einmal 20 und einmal 100. Also mache ich möglichst nur eine Stunde. Ich habe zum Beispiel nie im Leben, wenn ich Briefbogen gesetzt habe, in Deutschland diese blöde Methode, dass man oben dann Absender und Adresskammer und dann unten rechts Bank und so ein Scheiß.
Genau, das kann ich auch.
Das macht eine Schweine, also ist es bescheuert. Die Bank muss sowieso nicht auf dem Briefbogen sein, nur auf der Rechnung. Dann habe ich immer alles nach oben gepackt. Da habe ich nämlich in einem Block gesetzt, war viel einfacher zu drucken und ich musste nicht die große Strecke A4 von oben nach unten noch mit Material füllen. Das dauert nämlich. Das war einfach, das war keine Gestaltungsidee, sondern einfach praktischer und schneller. Und alles, oh, Spielkammer ist immer so cool, dein Zeug und sowas. Aber ich bin einfach eine faule Sau. Ich will um 5 nach Hause gehen und um 6. Und dann lernt man auch, wenn man um 6 nach Hause gehen muss, man um 5 Uhr aufhören mit der Arbeit, weil man sauber machen muss. Das muss man ja heute auch nicht. Heute machst du Computer aus.
Genau, ja.
Und gehst nach Hause, nix. Ja. Wenn man das richtig macht wie ich, dann räumt man sich vorher auch am Computer seinen Schreibtisch auf, bevor man nach Hause geht. Weil man muss ja am nächsten Morgen wieder einen sauberen Schreibtisch vorfinden. Hier lernt man das. Da sind immer die Leute ganz überrascht, wenn ich sage, jetzt aufhören. Ich sage, ja, ist doch erst 5. Ich sage, nee, Leute, um 6, wenn ihr um 6 gehen wollt, Hände waschen, aufräumen, Zeug zurücktun. Und das ist auch eine Disziplin. Ich klinge da vielleicht ein bisschen altmodisch, aber das gibt einem auch ein anderes Verhältnis zur Arbeit und zu den Elementen, mit denen man arbeitet, dass sie nämlich wertvoll sind und dass das Aufräumen, das Hinterlassen des Arbeitsplatzes, ob das jetzt der Bildschirm ist oder die Setzerei, dass das auch mit zur Arbeit gehört, dass man nicht einfach weggeht. Und das weiß jeder, jeder Arbeiter macht nach der Arbeit sauber.
Na, das ist echt wichtig.
Ich meine, du kannst ja, wenn der, mir fällt immer wieder Schuhmacher ein, wenn der seine Leimtöpfe nicht zumacht, sind sie morgens trocken. Also muss der aufräumen und seine Lederspäne weg und seine Nägel sortieren, sonst kann der morgen nicht arbeiten. Oder eventuell arbeitet ja auch ein anderer an dem gleichen Arbeitsplatz. Also ich finde auch diese Disziplin, miteinander umzugehen, lernt man hier auch stärker als am Bildschirm, wo man per Definition isoliert rumsitzt. Auch mit der Angst, dass man hat ja so viele Ideen, so viele Möglichkeiten. Das ist die Hölle. Also mich überfordert es mitunter. Und da bin ich ganz froh, wenn ich an meinen Kasten gehe, habe ich ja 10 Punkte oder 12 Punkte. Mehr habe ich nicht.
Ich habe in dem Buch von Andreas Übele, das heißt Material, das kennst du wahrscheinlich auch, ein Zitat von ihm gefunden, was Studenten von ihm lernen. Und zwar hat er gesagt, Haltung, Handwerk und Heulen.
Und ja, der ist also ein grober Schwabe, lustiger Vogel.
Genau, was ich sehr interessant fand, ob ich durch den Buchdruck und die Schriftkultur einem Gestalter eine Haltung beibringen kann.
Ja, glaube schon. Also zumindest die Haltung, was ich gerade gesagt habe, dass man lernt, mit dem Material umzugehen, dass Material wertvoll ist, dass es effektiver ist, wenn man mit wenigen Mitteln arbeitet, nicht alles auf einmal macht, nicht 47 Ideen gleichzeitig hat. Wenn man sein Arbeitszeug ordentlich behandelt, das ist ja auch eine Haltung. Dann behandelt man vielleicht auch Leute ordentlich. Also so, wenn man alles so rumliegen lässt und schlampig ist, das ist so eine Grobheit, die ich auch im Zwischenmenschlichen sehe. Ob es jetzt im Verkehr ist oder sonst was, dass eben heute jeder hier in Berlin, jeder bei Rot über die Ampel fährt. Das weiß ich als Fahrradfahrer. Ich weiß, dass die bei Rot nicht unbedingt halten. Deswegen kann ich mich nicht auf mein Grün verlassen. Ich glaube, es hat alles was miteinander zu tun. Diese Entfernung von der eigentlichen Welt, dieses virtuelle Leben. Also die berühmten Handy-Zombies, Smartphone-Zombies, die herumlaufen, Leute, die aus der U-Bahn kommen, Kopfhörer oder Ohrhörer drin haben, auf ihr Handy glotzen, über die Straße rennen. Ich verstehe nicht, warum die keinen Überlebenswillen mehr haben. Die werden, genau wie viele mit diesen Rollern rumfahren, die werden irgendwann alle eines gewaltsamen Todes sterben. Dann hat die Evolution gesiegt. Denn wenn man sich so verhält, also die leben auch nicht, nehmen auch am Leben nicht teil. Also wenn ich in der Stadt rumlaufe und habe ein Handy vor der Nase und Kopfhörer drin, dann frage ich mich, warum lebe ich in der Stadt?
Mhm.
Ja, das ich nehme gar nichts wahr. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Da kann ich auch in eine billigere Stadt als Berlin. Da muss ich nicht in Berlin für wohnen. Da kann ich auch noch, weiß ich, wohin gehen, wo die Mieten nichts kosten. Nach Cottbus oder sonst wo. Ich weiß nicht, wo die Mieten billig sind. Oder Duisburg vielleicht. Also das heißt dann auch, da gibt es auch so eine, das gehört auch zu dieser Entwicklung, dass man auch mit Nachbarn nicht mehr redet, dass man in der U-Bahn nicht miteinander redet, sich nicht mehr anguckt, weil dieses Vereinzelte, auch diese Bildschirme starren, schon sehr, sehr asoziales Verhalten ist. Und das wird immer schlimmer. Und das kann man hier, wenn man gemeinsam arbeitet, nämlich wieder verlernen. Wenn ihr zu zweit oder zu dritt arbeitet, musst du miteinander reden.
Ja, das stimmt auch
nicht. Muss, kannst du mir mal, hast du mal, wie kann, geht das hier, nicht, reich mir doch mal, mach mal, geh mal weg oder komm mal her oder heb mal mit an. Und allein das sind so soziale Fähigkeiten, die wir dabei sind zu verlernen. Weil wir sitzen entweder im Auto und brettern über die Straßen, möglichst mit an anderen vorbei, oder wir glotzen auf die Bildschirme, meistens alles gleichzeitig. Hm. Der Bildschirmglotz ist ja inzwischen im Auto auch angesagt. Ich will jetzt hier nicht wie ein Bilderstürmer klingen. Ich habe ja selber genug Bildschirme und war der erste deutsche Grafiker, der einen Macintosh gekauft hat 1985. Also ich bin wirklich, und ich kann auch programmieren, also ich bin kein Bilderstürmer, aber ich sehe inzwischen diese sozialen Probleme, die damit mit der Vereinzelung kommen, schon ziemlich stark. Mhm. Vor allem, dass man das, was auf dem Bildschirm stattfindet, für die Welt hält. Das ist nicht die Welt, das ist ein Bild von der Welt. Und das ist sehr, sehr unscharf und falsch.
Ja. Super. Vielen Dank für das Interview.
Immer gerne. Ich schneide die Dinge noch von Hand hier und dann drucke ich mir einen Umschlag.
Das war die Folge 3 mit Erik Spiekermann in der Werkstatt P98A in Berlin. Alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes oder auf der Website www.typomanifest.de/C3. In der kommenden Folge werde ich mit Henning Skibbe über die These 4, Schrift ist Entwicklung, sprechen. Bis dahin, bleibt gesund.
Impressum. Gestaltung, Büro Sebastian Moog. Sounddesign, Philippe Angeles Hamann. Schnitt, Mina Sarkisch. Intro, Jonas Völpel. Und wir danken unseren Gästen im Interview. Weiteres findet ihr in den Shownotes und auf der Website www.typomanifest.de oder unter dem Hashtag Typomanifest.